D-Radio Wissen. Update.
Afghanistan ist auf unsere Hilfe weiter angewiesen.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sagt, was auf der Afghanistan-Geberkonferenz in Brüssel jeder weiß. Ohne Geld von außen kommt Afghanistan nicht auf die Beine. In Brüssel ging es aber nicht nur um Hilfsmilliarden. Es ging auch darum, was die Regierung in Kabul dafür tun muss. Und das ist das erste Thema bei unserem Update. Ich bin Jakob Vogel. Hallo.
Update.
Umsonst ist nichts, auch nicht die Hilfen für Afghanistan.
Wir erwarten auch Kooperation in Migrationsfragen von Afghanistan.
Das heißt, wir geben euch Geld und ihr helft uns dabei, afghanische Flüchtlinge, die in die EU gekommen sind, wieder zurückzunehmen. Die Afghanistan-Geberkonferenz in Brüssel wirkt von außen ein bisschen wie ein Kuhhandel. Erst unterschreibt Afghanistan am Wochenende mit der EU ein Abschiebeabkommen. Heute gibt es für das Land neue Hilfszusagen. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Sachen gibt es aber angeblich nicht, sagt die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.
Es gibt niemals, wirklich niemals eine Verbindung zwischen unseren Hilfsgeldern und dem, was wir in Sachen Migration machen.
Ein EU-Papier aus dem März spricht von bis zu 80.000 Afghanen, die in Kürze wieder in die Heimat zurück sollen. Wie das laufen soll, steht im Abschiebeabkommen. Unser Reporter Andreas Meyer-Feist mit den Einzelheiten.
Die afghanische Regierung verpflichtet sich dazu, die Menschen auch wieder aufzunehmen und schnell die nötigen Reisedokumente für den Rückflug auszustellen. Ankommen sollen die Flüchtlinge auf einem speziellen Terminal des Kabuler Flughafens, der erst noch gebaut werden muss. Für zurückgeschickte Afghanen soll es spezielle Ausbildungs- und Jobprogramme geben. Voraussetzung: Die Asylverfahren müssen komplett beendet sein.
Kritiker finden das Abkommen zynisch, weil die Sicherheitslage in Afghanistan höchst instabil ist. Das zeigte sich am Montag in Kunduz. Dort haben einige hundert Taliban-Kämpfer im Stadtzentrum Angst und Schrecken verbreitet. Oder heute in Kabul, als sich im Berufsverkehr ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt hat. Sicherheit sieht anders aus. Damit Afghanistan in den nächsten 4 Jahren neue Hilfsmilliarden bekommt, musste die Regierung in Kabul auch versprechen, mehr gegen Korruption zu tun. Und das ist wichtig, denn Korruption hat in Afghanistan noch Hochkonjunktur. Srirak Part von Transparency International.
Die einzigen beiden Länder, in denen die Lage noch schlimmer ist, sind Nordkorea und Somalia.
Auch in Sachen Menschenrechte muss Afghanistan mehr tun. Es sind also eine ganze Reihe von Zusagen, die die Kabuler Regierung in Brüssel machen musste. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier.
Ich setze darauf, dass diese Vereinbarungen nicht geschriebenes Papier sind, sondern die Praxis der Zusammenarbeit in Zukunft bestimmt.
Deutschland will Afghanistan bis 2020 mit etwa 1,7 Milliarden Euro unterstützen. Die EU und ihre Mitgliedsländer wollen knapp 5 Milliarden geben. Aber auch von anderen Ländern und Organisationen gibt es Zusagen. Bei der letzten Geberkonferenz in Tokio hatte die internationale Gemeinschaft gut 14 Milliarden Euro für Afghanistan eingesammelt.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Thuringian schreibt bei tagesschau.de: Schon wieder ein milliardenschwerer Kuhhandel. Ist da vielleicht auch ein bisschen Erpressung im Hintergrund im Spiel, wie bei der Türkei? Aber wir haben's ja. Immer voran mit dem Versenken von Geld im Korruptionssumpf. Matthias Petersbach schreibt bei Spiegel Online: Reformen, die nur stattfinden, weil jemand Geld dafür zahlt, sind wohl wenig nachhaltig. Steffi findet das Abkommen bei tagesschau.de völlig pervers. Afghanistan ist weiterhin ein bettelarmes Land. Ausgerechnet wir als reichste Region der Welt schieben Flüchtlinge in ein bettelarmes Land ab, in dem Krieg herrscht, und klopfen uns auf die Schultern dafür. Das widert mich an. Irfan Frotan twittert: Afghanistan ist nicht sicher. Wir wollen kein Geld, wir wollen Sicherheit. Und der Hahn schreibt: Geld oder Leben. Unsere Regierung zahlt Geld, damit Afghanen zurück in den tobenden Bürgerkrieg müssen.
Was sonst noch wichtig war?
Dürfen deutsche Bundestagsabgeordnete die Bundeswehrsoldaten auf der türkischen Luftwaffenbasis in Incirlik besuchen oder nicht? Diese Frage hat monatelang für Streit zwischen Deutschland und der Türkei gesorgt. Heute sind zum ersten Mal seit 4 Monaten Bundestagsabgeordnete zu den deutschen Soldaten gereist. 7 Mitglieder des Verteidigungsausschusses waren dort und haben die 250 Soldaten besucht. Die Soldaten sind dort, weil sie beim Kampf gegen die Terrororganisation IS in Syrien und im Irak helfen. Sie fliegen zum Beispiel Aufklärungs- und Tankflugzeuge. Die türkische Regierung hatte die Reise der deutschen Parlamentarier monatelang verboten, kurz nachdem der Bundestag die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord bezeichnet hatte. Die Türkei als Nachfolgeland des Osmanenreichs lehnt die Bezeichnung ab.
You've got mail.
Yahoo hat in Sachen Datenschutz gerade keine guten Schlagzeilen. Der Internetgigant hat offenbar sämtliche E-Mails seiner Kunden durchleuchtet. Und zwar auf Anweisung der US-Behörden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und sie stützt sich dabei auf 3 Personen, die dabei mitgemacht haben. Die sagen, Yahoo hat dafür vor einem Jahr extra ein spezielles Programm geschrieben, das die Mails von mehreren 100 Millionen Kunden nach einer bestimmten Zeichenkette durchforstet. Welche Daten das genau waren und inwiefern und in welchem Umfang die an die US-Behörden übergeben wurden, ist unklar. Die Quellen sagen, dass die Anweisungen entweder von der NSA, also dem Auslandsgeheimdienst, oder vom FBI, also der US-Bundespolizei, gekommen sind. Yahoo gibt sich zu den Vorwürfen ziemlich zugeknöpft und sagt, man halte sich lediglich an die Gesetze der USA. Unklar ist auch, ob andere US-Mail-Provider Daten für die Behörden im großen Stil durchforsten. Google und Microsoft zum Beispiel wollten dazu nichts sagen. Es war das Duell der zweiten Reihe. In der letzten Nacht haben sich in den USA die Vizepräsidentschaftskandidaten ihr erstes und einziges TV-Duell geliefert. Für Donald Trump war Mike Pence in den Ring gestiegen, für Hillary Clinton Tim Kaine. Und Pence und Kaine, um die beiden ging es aber kaum. Im Vordergrund standen auch hier Clinton und Trump. Clinton-Mann Kaine griff seinen Gegner wegen Trumps Steuermoral an. Mike Pence konterte aber vorbereitet.
Seine Steuerunterlagen zeigen, dass er durch eine schwere Zeit ging. Er nutzte die Steuervorteile dafür brillant.
Neben den üblichen Angriffen ging es in der Debatte auch um Außenpolitik. Tim Kaine machte dabei ordentlich Werbung für seine Kandidatin.
Let me tell you this: to beat terrorism, there's only one candidate who can do it, and it's Hillary Clinton.
Lassen Sie mich eins sagen, wenn es darum geht, den Terrorismus zu bekämpfen, dann gibt es nur einen Kandidaten und das ist Hillary Clinton. Mike Pence zeigte dagegen, dass er in der Außenpolitik mit seinem Kandidaten nicht ganz auf einer Linie liegt. Während Trump sich zuletzt immer wieder positiv über Russland und Präsident Wladimir Putin geäußert hat, warf Pence Russland vor, sich in Syrien an den barbarischen Angriffen auf Zivilisten zu beteiligen. Insgesamt hinterließ Pence beim Duell wohl einen besseren Eindruck. Unsere Reporterin Sabina Fritz berichtet.
In einer ersten Bewertung konnte Trump-Mann Mike Pence damit punkten, dass er ruhiger gewirkt hat und besseren Augenkontakt zum Publikum gehalten hat. Trump lobte über Twitter, Mike hat groß gewonnen, wir können stolz auf ihn sein. Auch Hillary Clinton lobte ihren Vizekandidaten, er konnte vor allem seine Angriffe gegen Donald Trump unterbringen.
Am Sonntag ist das nächste TV-Duell im US-Wahlkampf, dann sind zum zweiten Mal Clinton und Trump selbst wieder dran. Die Spiele der nächsten Fußball-EM kommen ins Free-TV. ARD und ZDF haben sich die TV-Rechte bei der UEFA gesichert. Der Vertrag erlaubt auch die Übertragung im Netz und übers Radio. 2020 wird eine besondere Fußball-EM. Die Spiele finden in ganz Europa statt. 13 verschiedene Austragungsorte gibt es. Glasgow in Schottland, St. Petersburg in Russland, Bilbao in Spanien und in Deutschland ist München dabei, um nur einige zu nennen.
Was noch wichtig wird.
2009 befiehlt der deutsche Oberst Georg Klein die Bombardierung von 2 Tanklastzügen in Afghanistan. Über 100 Menschen werden dabei getötet. Allerdings nicht nur mutmaßliche Rebellen und Taliban, sondern überwiegend Zivilisten und Kinder. Seit Jahren versuchen Angehörige von denen, Schadenersatz zu erstreiten von der Bundesrepublik Deutschland. Vor dem Landgericht Bonn und dem Oberlandesgericht Köln sind sie damit bis jetzt gescheitert. Morgen befasst sich der Bundesgerichtshof mit dem Fall. Ob es auch direkt ein Urteil geben wird, ist offen.
Und sonst in der Welt?
In der Nazizeit haben die Deutschen auf dem Gebiet des heutigen Polen mehrere Vernichtungslager errichtet und dort Millionen von Menschen ermordet. Das macht aus Lagern wie Auschwitz oder Treblinka aber noch lange keine polnischen Lager. Trotzdem werden sie zum Beispiel in Medienberichten immer wieder so bezeichnet. Polens Regierung will den Ausdruck polnische Todeslager in Zukunft mit bis zu 3 Jahren Haft bestrafen. Heute diskutierte das Parlament dazu einen Gesetzentwurf der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit. Sie meint, dass sich solche falschen Begriffe im Bewusstsein festsetzen, wenn man sie jahrzehntelang wiederholt. Außerdem solle die Würde polnischer Opfer des Holocaust gewahrt werden. Das Kosovo ist seit 2008 von Serbien unabhängig. Das haben mehr als 100 Staaten anerkannt. Nur Serbien weigert sich immer noch und sperrt sich deshalb auch gegen eine eigene Telefonvorwahl für seine ehemalige Teilregion. Ohne die Zustimmung von serbischer Seite ist es nicht möglich, dem Kosovo eine neue Landesvorwahl zu geben. Schon vor einem Jahr war dieser Telefonstreit Thema bei den serbischen EU-Mitgliedsverhandlungen. Jetzt hat sich der serbische Unterhändler gegen ein angebliches Ultimatum aus Brüssel gewandt. Die Regierung in Belgrad werde sich nicht erpressen lassen. Serbien will die eigene Vorwahl für das Kosovo nicht akzeptieren, weil damit die Unabhängigkeit noch deutlicher würde. Eine Mehrheit der Briten hat sich für den Brexit ausgesprochen. Irland will aber unbedingt EU-Mitglied bleiben. Deshalb versuchen seit dem Votum viele Briten, einen irischen Pass zu bekommen. Laut dem irischen Außenministerium hat sich die Zahl der Anträge dafür nach der Brexit-Entscheidung im Juni fast verdoppelt. An den Tagen nach dem Brexit-Votum gab es in vielen irischen Botschaften nicht mehr genug Formulare für den Passantrag. Laut britischem Gesetz hat jeder, der in Irland oder Nordirland geboren ist oder aber irische Wurzeln hat, das Recht auf doppelte Staatsbürgerschaft. Das betrifft etwa 6 Millionen Briten.
Wissensnachrichten.
Die kleinsten Maschinen der Welt. Weil sie die gebastelt haben, bekommen 3 Wissenschaftler den Chemie-Nobelpreis. Der Franzose Jean-Pierre Sauvage, der Schotte James Fraser Stoddart und der Niederländer Ben Ferencra. Sophie Stegler aus unseren Wissensnachrichten. Wie sehen denn diese Maschinen aus?
Also mit bloßem Auge kann man sie sowieso nicht sehen, sondern nur unter Mikroskop. Sie sind so ein paar Nanometer groß, also 1000 bis 10.000 mal kleiner als so ein Haardurchmesser. Mhm. Wenn man sich die schematischen Bilder von den kleinen Maschinen anschaut, sieht das Ganze so ein bisschen wie Lego aus. Also wichtig als Entwicklung war vor allem so ein simpler molekularer Schalter. Also der sieht aus wie eine kleine Hantel. Mhm. Eine Stange mit 2 dickeren Enden und in der Mitte ist ein Ring drauf gefädelt. Den kann man dann von einem Ende zum anderen schieben. Und einer der 3 Preisträger hat sogar ein Nano-Auto gebastelt, das tatsächlich auch fährt. Bisschen rumpelig zwar, aber die Räder bewegen sich vorwärts. Und man muss aber tatsächlich auch sagen, Nanomaschinen sind jetzt keine Erfindung des Menschen oder so.
Wieso? Das verstehe ich nicht.
Ja, in unserem Körper gibt es die schon ganz lange und auch viel bessere und schönere als die künstlichen. Aha. Es gibt zum Beispiel Motorproteine, die sich wie so mit Greifarmen in unseren Zellen vorwärts hangeln und Stoffe transportieren. Und zum Beispiel auch unsere Muskeln können eigentlich nur funktionieren, weil sie von vielen, vielen winzigen Motoren zusammengezogen und wieder entspannt werden.
Und was können wir dann mit den neuen künstlichen Nanomaschinen anfangen?
Es ist noch relativ früh für den Bereich, aber der niederländische Preisträger, der hat da schon ein paar Ideen.
Wenn man einmal Bewegung kontrollieren kann, wenn man einen Motor hat, dann ist vieles möglich. Zum Beispiel Dinge im Körper transportieren. Ein Arzt könnte winzige Roboter in die Venen spritzen, die dann nach Krebszellen suchen oder Medikamente freisetzen.
Und wenn man es jetzt schafft, ganz viele Nanoroboter gleichzeitig zu aktivieren, könnte man auch zum Beispiel sowas wie künstliche Muskeln basteln, die sich dann bewegen, oder Linsen, die auf die Außenwelt reagieren. Also im Prinzip sind da kaum Grenzen gesetzt.
Manche würden sich auch so kleine Motoren wünschen, die Fettpölsterchen abbauen, am Bauch oder so zum Beispiel.
Ja, praktisch.
Momentan brauchen wir die aber gar nicht oder zumindest noch gar nicht so dringend, denn gerade sind wir, und damit meine ich nicht nur uns beide, sondern wir Menschen, am schlanksten.
Ja, jetzt geht's ja in den Winter und dann gewichtstechnisch eher nur noch bergab bzw. bergauf, also wir werden immer dicker, wie man sieht. Dann kommen nämlich die bösen Feiertage. Ein Forscherteam aus mehreren Ländern hat das Gewicht von tausenden Leuten in Deutschland, Japan und den USA verfolgt über ein Jahr hinweg und dann eben geschaut, wie viele Speckreserven die zu welcher Zeit anlegen.
Ja, Weihnachten ist wahrscheinlich die Hamsterzeit für den Körper.
Ja, genau. Also am schlimmsten sind Weihnachten und Neujahr. Da nehmen eigentlich alle so ein bisschen zu. Im Schnitt sind es dann Anfang Januar 1% mehr als Ende September, Anfang Oktober, wenn wir am wenigsten wiegen.
Okay, hilf mir kurz auf die Sprünge. 1%, das wäre ungefähr?
Ja, also bei uns jetzt so ein halbes bis gutes Dreiviertel Kilo oder so. Lustig ist tatsächlich auch, dass man die guten Vorsätze fürs neue Jahr in der Gewichtskurve ganz schön sehen kann. Nach Neujahr geht das Gewicht nämlich dann plötzlich wieder runter. Ich glaube, dann sind so ein paar auf die Waage gestiegen und haben dann einen ziemlichen Schreck gekriegt, haben sich direkt im Fitnessstudio angemeldet. Das klappt dann alles ganz gut mit dem Sport und so, nicht so viel essen bis Ostern, dann kommen die Schokoeier.
Okay. Aus der Welt der Kunst gibt es auch noch ein interessantes Projekt, und zwar zur Frage, wie viel Mist konsumieren wir eigentlich und produzieren wir damit nicht unnötigen Müll?
Das hat sich der Umweltaktivist Rob Greenfield in New York überlegt. Greenfield, der lebt jetzt einen Monat lang so wie der Durchschnitts-New Yorker und trägt gleichzeitig allen Müll, den er dabei produziert, sichtbar mit sich rum. Also Wow. Er isst Fertigpizzen, Hamburger und Pommes und spült das Ganze mit Limo runter. Seine Aktion heißt Trash Me und 2 Wochen hat er schon hinter sich und das heißt für ihn auch 22 Kilo Müll mit sich rumschleppen. Den hat er in so durchsichtige Plastiktüten gepackt und die hängen dann an seinem Körper dran. Ursprünglich wollte er tatsächlich auch allen seinen organischen Abfall bei sich behalten, aber das hat ihm dann wohl doch ein bisschen zu sehr gestunken.
Und das wäre wahrscheinlich auch zu schwer geworden. Vielen Dank, Sophie.
Wetter.
Die Nacht wird kalt, teilweise ist auch schon Bodenfrost drin. Morgen kommt der Regen nach und nach auch im Westen. Westen an. Nur ganz im Süden kann sich die Sonne halten. Die Temperaturen bewegen sich zwischen kühlen 8 und 13 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.